Willkommen zu unserer halbstündigen Sendung des deutschsprachigen Programms von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Die Expertise des Deutschen Bundestags bezüglich der sogenannten Beneš-Dekrete widerspricht nach Auffassung des tschechischen Außenministeriums nicht dem offiziellen Standpunkt des tschechischen Kabinetts und der tschechischen Diplomatie. Das Gutachten widerspricht nicht der These, dass die Dekrete in den Nachkriegsjahren Gültigkeit besaßen und dass aufgrund der Dekrete keine neuen Rechtsbeziehungen entstehen können. Dies erklärte der Sprecher des tschechischen Außenministeriums Aleš Pospešil gestern gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK. Die beiden stärksten tschechischen Parteien, die Demokratische Bürgerpartei ODS und die regierenden Sozialdemokraten, bleiben gut drei Wochen vor den Wahlen zum Prager Abgeordnetenhaus die klaren Favoriten auf den Wahlsieg. Erst mit gebührendem Abstand folgen das Wahlbündnis Koalice und die Kommunisten. Die Bürger und die Sozialdemokraten haben gegenüber der Vorwoche zwar ein wenig von ihrer prognostizierten Stimmenanzahl eingebüßt, ihr Vorsprung vor den anderen Parteien und Wahlsubjekten ist jedoch nach wie vor beträchtlich. Nach der aktuell vorliegenden Umfrage der Agentur TNS Faktum würde die ODS zum jetzigen Zeitpunkt 27,1% der Stimmen erhalten, während die Sozialdemokraten auf einen Stimmenanteil von 26,4% kommen würden. Der Zuspruch für das Zwei-Parteien-Wahlbündnis Koalice ist um 3% auf nunmehr 18% gestiegen, während die Kommunisten sich auf stabile 15% eingepegelt haben. Die Zahl der derzeit in der Tschechischen Republik lebenden Bevölkerung ist im ersten Quartal dieses Jahres um 10.400 Menschen zurückgegangen. Laut Auskunft des Tschechischen Statistischen Amtes ist dies in erster Linie auf die Verschärfung des Gesetzes über den Aufenthalt von Ausländern zurückzuführen. Ins Ausland sind von Januar bis Ende März 9.850 Personen abgewandert, hauptsächlich ausländische Bürger, die zuvor über eine Daueraufenthaltserlaubnis verfügt hatten. Demgegenüber sind nur knapp 3.200 Personen legal eingewandert. Das verbleibende Defizit ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen Verstorbenen und Neugeborenen, das im ersten Quartal die negative Differenz von 3.800 Bürgern aufwies. Die Vereinigung der tschechischen katholischen Caritas hat gestern 3 Tonnen Hilfsgüter für die kosinische Bevölkerung in Tiflis übergeben. Zu den Hilfsgütern zählen Medikamente, Decken und Bekleidung, die von der tschechischen Armee gespendet wurde. Die Sendung für die kosinische Hauptstadt war mit einer Transportmaschine der tschechischen Armee eingeflogen worden, teilte die Presseabteilung der Caritas heute gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK mit. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho, zu dem Sie Jitka Mladková begrüßen wird.
Tagesecho.
Unsere Themen am 23. Mai 2002. Eine Zusammenfassung dessen, was Tschechien vor seinem EU-Beitritt noch zu erfüllen hat, verlautete am Mittwoch aus dem Europaparlament. Die tschechischen Opfer des kommunistischen Regimes haben seit Mittwoch ein Mahnmal in Prag. Hilfeleistung bei Katastrophen in verschiedenen Teilen der Welt. Das ist die Aufgabe der humanitären Organisation ADRA, die diese Tage auf ihr 10-jähriges Bestehen zurückblickt.
Zukunft gibt es nur da, wo es Vergangenheit gibt. Und wenn wir eine Zukunft in der Europäischen Union gestalten wollen, dann müssen wir die Vergangenheit in Rechnung stellen,
sagte in Telč Ralf Dreyer, Vertreter der Delegation der Europäischen Kommission in der Tschechischen Republik, anlässlich der Enthüllung einer Gedenktafel für den jüdischen Maler František Moritz Nagel, der gemeinsam mit seiner Familie das KZ Auschwitz nicht überlebte. Das Europaparlament erwartet von Tschechien bis zum EU-Beitritt die Anpassung nationaler Gesetze an das EU-Recht. Der Außenpolitische Ausschuss des EU-Parlaments fasste am Mittwoch in Brüssel mit Blick auf die sogenannten Beneš-Dekrete einen entsprechenden Beschluss. Dagmar Kebelova berichtet.
Der Ausschussvorsitzende Elmar Brok sagte, im einstimmig verabschiedeten Kompromissantrag heiße es, für den Fall, dass die tschechische Rechtsordnung zum Beispiel aufgrund dieser Dekrete immer noch diskriminierende Formulierungen enthalte, die dem EU-weit geltenden Recht widersprechen, müssten diese spätestens bis zum Beitritt Tschechiens zur EU beseitigt werden. Der tschechische Premier Miloš Zeman bezeichnete diese Formulierung als annehmbar.
Wenn wir die konkrete Formulierung berücksichtigen, die besagt, dass wir diskriminierende Punkte beseitigen sollen, falls es diese gibt, dann ist die tschechische Regierung überzeugt, dass es diskriminierende Punkte nicht gibt. Dies hat eine Rechtsanalyse bewiesen und daher betrachte ich diese Formulierung als nicht schädlich für die Interessen der Tschechischen Republik.
Der tschechische EU-Botschafter Libor Sečka sieht in diesem Beschluss eine bedeutende Entwicklung in der Debatte.
Im Europäischen Parlament kam es zu einer deutlichen Entwicklung in den Meinungen. Das Thema wurde tatsächlich zu einer Sache, die die Parlamentarier interessiert. Und das spiegelte sich in dem Entwurf der Kompromisslösung wider, der paradoxerweise noch besser ausfällt als die letzte Formulierung, die den Beneš-Dekreten im vergangenen Herbst gewidmet wurde.
Einer der größten Gegner der Dekrete, der Abgeordnete und Chef der sudetendeutschen Landsmannschaften, Bernd Posselt, sagte zu der Debatte im Europaparlament für den tschechischen Rundfunk, dass die Diskussion über die Dekrete in der EU an Heftigkeit immer mehr zugenommen habe. Die Frage der Beneš-Dekrete sei Posselt zufolge im Zusammenhang mit den Ereignissen im Kosovo wieder aufgetaucht. Gerade damals hätte man begonnen, über die Vertreibung und ethnischen Säuberungen zu sprechen. Diese Auffassung lehnt der Historiker Karl Rechte ab.
Es stimmt nicht, dass die Beneš-Dekrete im Zusammenhang mit den ethnischen Säuberungen auf dem Balkan die Aufmerksamkeit Europas auf sich lenkten. So einen Zusammenhang gibt es nicht. Europa weiß nicht, was die Beneš-Dekrete sind und die Europaparlamentsabgeordneten wissen es auch nicht genau. Es ist eine sudetendeutsche Propaganda-Angelegenheit. Die Sudetendeutschen bestreiten dabei, dass diese Dekrete an die Kriegs- und Nachkriegszeit gebunden und rechtlich längst erloschen sind. Die Bemühungen um ihre Aufhebung sind Bemühungen um die Revision dieser Ergebnisse, die heute ein eigentumsrechtliches Chaos in den Grenzregionen auslösen und den tschechischen Staat lahmlegen würden. Was allerdings auch andere Forderungen der Landsmannschaft zum Ziel haben.
Der Bericht des Europäischen Parlaments betont weiterhin, dass man die Enteignung und Vertreibung der Sudetendeutschen nicht als Verletzung des europäischen Rechts betrachten kann, weil es dazu vor der Gründung der Europäischen Gemeinschaft gekommen sei und auch deshalb, weil die EU-Legislative weder Bürger- noch eigentumsrechtliche Fragen regelt. Ausschussvorsitzender Brok betonte in Brüssel, dass sich die EU-Parlamentarier eine endgültige Stellungnahme vorbehielten, bis ein Rechtsgutachten Klarheit schaffe. Diese sollte bis Mitte Juli abgegeben werden.
12 Jahre nach dem Zusammenbruch des totalitären Regimes hat Prag ein Mahnmal für die Opfer des Kommunismus bekommen. Margita Maurova war der feierlichen Enthüllung zugegen.
Wenn Sie vom Nationaltheater über die Legionenbrücke zur Kleinseite gehen, sehen Sie vor sich, am Fuße des Petrin-Hügels, zunächst eine weiße, immer enger werdende Treppe. In der Mitte zieht sich ein Bronzestreifen mit Zahlenangaben über die Opfer des Kommunismus. Auf einzelnen Stufen stehen Männerfiguren. Die erste ist vollkommen, die weiteren dann immer mehr und mehr nur Torsi. Der Autor der Skulpturen, Olbram Sobek, erklärt seine Idee, die dem Denkmal zugrunde liegt.
Kennen Sie das Wort Mukl? Das ist tschechisches Wort. Das ist tschechisch, Muž určený k likvidaci, also Mann, der zur Liquidation bestimmt ist. Und das sind wirklich 7 Männer, die einer nach dem anderen liquidiert sind. Und trotzdem stehen sie immer fest am Boden und knien nicht und fallen nicht und eigentlich kämpfen auch in dem Tod.
Es sei ein großer Tag und Anfang der Debolschewisierung der tschechischen Gesellschaft, sagte der Vorsitzende der Konföderation politischer Häftlinge Stanislav Drobný auf der Feier. Was bedeutet für diesen Mann, der wegen seines Kampfes gegen die Totalität nach 1948 zum Kerker verurteilt worden war und auf seinen Beruf als Jurist lebenslang verzichten musste, die so häufig erwähnte Auseinandersetzung der tschechischen Gesellschaft mit der kommunistischen Vergangenheit?
Jeder muss die Kraft besitzen, in seine eigene Vergangenheit zu schauen und diese anzunehmen. Das heißt, er muss Bedauern äußern und sich bemühen, sie wettzumachen. Wir wissen natürlich, dass ein Mensch Fehler begeht und auch jemand, der anfänglich ein rasender Kommunist war, sich im Laufe der Jahre verändern kann. Aber ein Kommunist zu sein, das war entweder ein moralischer oder ein rationeller Mangel. Entweder konnte jemand den Marxismus-Leninismus nicht analysieren und dessen riesige Fehler sehen, oder wollte er emporsteigen und wusste, dass es mit der Partei besser geht.
Die feierliche Enthüllung sorgte schon einige Wochen vor ihrer Realisierung für Schlagzeilen. Da von den obersten Repräsentanten des Staates nur der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses und der ODS Václav Klaus, nicht aber Präsident Václav Havel und Premier Miloš Zeman oder Senatschef Petr Pithart eingeladen wurden, spekulierte man vom Missbrauch der Veranstaltung zu Wahlkampfzwecken. Aus diesem Grunde nahmen letztendlich keine Spitzenpolitiker, sondern nur Vertreter der Konföderation politischer Häftlinge, des ersten Prager Stadtbezirks und des Prager Magistrats sowie weitere Gäste an der Enthüllung teil.
Ob es sich schon um die Hilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei oder die Hochwasseropfer in der Ukraine oder um humanitäre Hilfe in den Ländern Ex-Jugoslawiens handelte, die tschechische Vereinigung ADRA war immer unter den ersten Helfern, die so schnell wie möglich vor Ort waren. In diesen Tagen begeht die tschechische Zweigstelle der weltweit wirkenden und von der Adventistenkirche gegründeten humanitären Organisation ADRA ihr 10. Jubiläum. Martina Schneiberkova sprach bei dieser Gelegenheit mit einigen ADRA-Mitarbeitern über die Bilanz der 10-jährigen Tätigkeit der tschechischen ADRA.
Die tschechische Bürgervereinigung ADRA ist der Öffentlichkeit vor allem dank ihrem Einsatz im Ausland bekannt, wo sie sich an humanitären, psychosozialen und Entwicklungsprojekten beteiligt. Neben humanitärer Hilfe beteiligen sich die ADRA-Mitarbeiter in den Ländern Ex-Jugoslawiens unter anderem am Bau einiger Sozialanstalten, eines Krankenhauses und sie errichteten Häuser für sozial schwache Opfer des Krieges. ADRA hilft auch in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, in Armenien, Georgien, Moldawien, Tschetschenien etc. Weniger bekannt in der Öffentlichkeit sind humanitäre und soziale Projekte in Tschechien, zum Beispiel die von ADRA errichteten Asylheime. Die tschechische ADRA-Vereinigung arbeitet sehr eng mit der deutschen ADRA zusammen. Wie kommt es, dass die Mitarbeiter von ADRA so schnell und mit den richtigen Hilfsgütern am betreffenden Ort sind? Der Leiter der ADRA Deutschland, Erich Lischek, meinte.
Die Frage, die Sie eben gestellt haben, warum wir so schnell vor Ort sind, das können wir nur dadurch lösen und warum die Hilfsgüter vor Ort auch gut verteilt werden, dadurch, dass wir die Struktur haben und nach den gleichen Prinzipien arbeiten. Das heißt, unser Prinzip entspricht dem Prinzip der ADRA in Papua-Neuguinea oder in Kenia oder in Somalia. Das spielt dann keine Rolle. Also dann müssen wir uns danach richten und Sie richten sich danach. Also, und das wird dann kontrolliert auch. Und jedes Büro wird, ja, über die Regionalbüros wird sozusagen beobachtet, ob es das, diese Kriterien auch erfüllt. Und wenn wir vorher dort sind, ist es eben, weil wir nicht Deutschland oder Tschechien allein dorthin fahren, sondern dort sind schon welche. Manchmal haben die ja auch schon Geld und fangen sofort an zu arbeiten. Das ist also auch schon. Und wir unterstützen sie nur in der Arbeit.
Den Leiter der tschechischen ADRA, Rudolf Reitz, fragte ich danach, was sich im Bereich der Gewährung der humanitären Hilfe noch verbessern sollte.
Bestimmt sollte sich noch die Kommunikation verbessern, um die einzelnen Informationen schnell auszutauschen. Es entsteht auch eine Datei darüber, was uns in den einzelnen Ländern zur Verfügung steht, damit wir schnell reagieren und das Notwendige in das zuständige Land transportieren können.
Wie Rudolf Reitz weiter erklärte, hat die ADRA keinerlei Probleme, engagierte Mitarbeiter zu finden. Etwas schlechter sieht es jedoch mit den finanziellen Mitteln aus.
Das jüdische Gebet El Male Rachamim erklang am Mittwoch auf dem Zentralplatz im Mährischen Teltsch, als hier im Beisein des Bürgermeisters und weiterer prominenter Gäste die Gedenktafel für den ehemaligen Bewohner dieser Stadt, František Mořic Nagel, enthüllt wurde. Nagel war ein Maler, geboren 1889 auf einem Hof im unweit von Teltsch gelegenen Ort Kostelní Myslová. Er fühlte sich hier zu Hause und brachte seine innige Beziehung zu dieser Region mittels zahlreicher Gemälde zum Ausdruck. Er war aber auch ein Jude und eben diese Zugehörigkeit hat sein Schicksal und das seiner Familie, Frau Vlaska, Sohn Miroslav und die Tochter Vera, vorbestimmt. Am 22. Mai 1942 haben sie ihren Namen verloren und wurden als Häftlingsnummern AV-169 bis AV-172 in das Konzentrationslager Theresien-Theresienstadt abtransportiert. Doch dies war nur eine Zwischenstation. Im Herbst 1944 kam die Familie Nagel nach Auschwitz. Hier hat sie das tragische Schicksal ereilt. Professor Felix Kolmar, Präsident der Stiftung Theresinska Initiativa, sagte in einer Ansprache in Teltsch.
Vzpomínky na ně a na více než 80 tisíc českých židů, kteří
Die Erinnerungen an sie und an die mehr als 80.000 tschechischen Juden, die in den KZs des Naziregimes umgekommen waren, können und wollen wir nicht wegscheuchen. Wir können diese Verbrechen auch nicht verzeihen. Auf der anderen Seite dürfen wir uns nicht von Hassgefühlen gegenüber der Nation leiten lassen, die vor drei Generationen die Nazis hervorbrachte. Wir müssen an die Verbrechen erinnern, damit sie sich in Zukunft nicht wiederholen können.
Professor Felix Kolmer, selbst ein Überlebender der KZs Terezin, Auschwitz und Friedland, rief die Tschechen und die Deutschen zu gemeinsamen Bemühungen um die Gestaltung einer friedlichen Koexistenz in Europa ohne Vorbedingungen auf. Diese müsse man der Vergangenheit überlassen. Eine Botschaft, dass es bei dieser Gedenkstunde in Telč keineswegs nur um ein bloßes Herumstochern in der Vergangenheit ging, brachte der Bürgermeister und Senator Václav Jehlička zum Ausdruck.
Es ist gut, dass wir uns an diesem Ort treffen, wo es vor 60 Jahren zu einem Konflikt zwischen dem Guten und dem Bösen gekommen ist. Alle sind wir uns dessen bewusst, dass dies für die Gegenwart und die Zukunft von immenser Bedeutung ist.
Ralf Dreyer, Vertreter der Delegation der Europäischen Kommission in der Tschechischen Republik, brachte es auf die folgende Formel.
Zukunft gibt es nur da, wo es Vergangenheit gibt. Und wenn wir eine Zukunft in der Europäischen Union gestalten wollen, dann müssen wir die Vergangenheit in Rechnung stellen. Und die Vergangenheit war nicht immer glücklich und von verschiedensten Schwierigkeiten, Gräueltaten gekennzeichnet. Aber es reicht nicht, immer nur zurückzublicken auf diese Vergangenheit, sondern man muss den Blick nach vorne richten und, um mit Willy Brandt zu sprechen, über den Tag hinaussehen. Und da ergeben sich wichtige Perspektiven für die Tschechische Republik.
Und damit sind wir am Ende unseres Tagesechos. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es gleich weiter.
Begegnungen.
Willkommen zu dieser Ausgabe der Begegnungen. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Wie wir Sie in unseren Sendungen bereits informiert haben, hat der Prager Erzbischof Kardinal Miroslav Vlk vorige Woche seinen 70. Geburtstag gefeiert. Der Kardinal Vlk zu den Persönlichkeiten gehört, die sich gleich nach der Wende um eine Wiederbelebung der tschechisch-deutschen Beziehungen bedeutend verdient machten, möchten wir ihn auch im Rahmen der Senderei über tschechisch-deutsche Beziehungen vorstellen. Der Altbischof von Passau, Franz Xaver Eder, war unter den zahlreichen Gästen, die am vergangenen Samstag in Prag zusammentrafen, um dem Kardinal zu gratulieren. Er kannte Miroslav Vlk bereits, als dieser noch in České Budějovice Budweis tätig war.
Das ist natürlich unser Geschick und unser Auftrag. Ich bin Bischof von Passau gewesen und damit ein unmittelbarer Nachbar zur Diözese Budweis. Und so haben wir uns schon immer für unsere Nachbarn interessiert, besonders auch, als es ihnen noch sehr schlecht ging. Als dann Budweis endlich auch einen Bischof bekam, ein Jahr, glaube ich, war es nach der Wende, bin ich zur Bischofsweihe eingeladen worden und bin mit großer Freude gekommen, durfte mitfeiern und habe damals dem Herrn Kardinal Vlk als Bischof von Budweis die Hände auflegen dürfen als Zeichen der heiligen Weihe und der Aufnahme in die Gemeinschaft der Bischöfe. Und seitdem besteht unsere Beziehung, die wir aber auch noch vertieft haben, auch als er schon nicht mehr Bischof von Budweis war.
Bischof Eder hat Miroslav Vlks Laufbahn auch weiterhin verfolgt, wie er bemerkte.
Ich habe es äußerst bedauert als Bischof von Passau und als auch Mensch, dass er nach Prag versetzt wurde, obwohl ich das in Anführungszeichen das Unglück kommen gesehen habe. Denn einen solchen Mann, da musste die Kirche in der Tschechoslowakischen Republik etwas Besonderes machen. Das ist klar, das war nicht aufzuhalten, so lieb er mir als Nachbar war. Wir sind einmal auch ein paar Tage durch den Böhmerwald miteinander gewandert und da sind wir uns auch herzlich, menschlich näher gekommen. Und so habe ich eigentlich seinen Weg nach Europa nicht übersehen können, sondern habe ihn begleitet, habe oft an ihn gedacht und habe ihm gedacht, wenn er da so tapfer die Sache der Kirche vertritt, wie er sie geschickt in der Vorzeit der Wende in seiner Heimat vertreten hat, dann ist unser Anliegen bei ihm in den allerbesten Händen.
Miroslav Vlks Priesterlaufbahn war kompliziert. Während der Zeit des kommunistischen Regimes musste er in den 50er Jahren warten, bevor er Archivwesen studieren durfte. Einige Jahre lang arbeitete er als Archivar, bevor er mit dem Theologiestudium begann. 1968 wurde er zum Priester geweiht. Während der Zeit der sogenannten Normalisierung wurde ihm verboten, den Priesterberuf auszuüben. 11 Jahre lang arbeitete er in verschiedenen Zivilbereichen, unter anderem als Fensterputzer. Ich fragte Kardinal Miroslav Vlk, wie er heute auf die langen Etappen des Wartens zurückblickt.
Man kann so lange warten und also ausdauern, nur meiner Ansicht nach, aus dem tiefen Glauben. Wenn man glaubt, dass die Zeit in der Hand Gottes ist, also dann kann man mit einer bestimmten Anstrengung auch lange warten. Und zwar menschlich ist es nicht angenehm und man muss immer kämpfen um die Hoffnung, um die Sicherheit, ja, es kommt einmal der Tag. Und ich habe in diesem Stil gewartet und mein Glauben wurde befestigt, als der Tag kam.
Wenn Sie jetzt zurückblicken und Ihre Erfahrungen aus dem, zum Beispiel als Sie als Fensterputzer arbeiteten oder vorher, als Sie das Archivwesen studierten, wenn Sie das mit den Erfahrungen der Priester vergleichen, die vielleicht nicht so viel mit den einfachen Menschen, mit dem Durchschnittsmenschen in Kontakt kamen.
Diese Zeiten waren die wertvollsten für mich, für mein Leben, weil ich fand damals meine eigene Identität, meine neue priesterliche Identität. Und ich fand diese Identität unter dem Kreuz. Das bedeutet, mit der Verfolgung, mit den schwierigen Zeiten, habe ich mich dessen bewusst geworden, dass man Priester wird unter dem Kreuz. Jesus ist hohe Priester geworden auf dem Kreuz.
Miroslav Vlk wurde 1990 zum Bischof von České Budějovice Budweis und ein Jahr später zum Erzbischof von Prag ernannt. In den Jahren 1991 bis 2000 stand er an der Spitze der tschechischen Bischofskonferenz. In den Jahren 1993 bis 2001 war er Vorsitzender des Rates Europäischer Bischofskonferenzen. Über die Lage der Kirche nach der Wende von 1989 und seine Bemühungen, sie wieder zu beleben, sagte Kardinal Vlk.
Ja, wir waren am Anfang ein wenig naiv. Wir dachten, dass die neue Freiheit, die sich geöffnet hat, das löst alles. Aber wir haben verstanden, dass es nicht so ist. Und das, was hilft und das, was am wichtigsten ist, die Communio der Kirche, die Gemeinschaft der Kirche, das, was die Kommunisten zerstört haben. Also wir haben begonnen mit der Verstärkung oder Ausbreitung oder Ausweitung der Gemeinschaft, der Communio der Kirche. Das bedeutet auch, die Laien gehören dazu und so weiter, weil nur als Communio können wir das Zeugnis ablegen für diese Gesellschaft. Nicht Organisationen, Strukturen besonders, auch das ist wichtig, ja, aber besonders die Communio, die Gemeinschaft, die ein Zeichen gegenüber der Gesellschaft ist.
Es kommt manchmal vor, dass die Christen doch ein bisschen abgekapselt von der anderen Welt leben, aber sie haben viel gerade für das Offensein der Kirche gemacht.
Ja, die Communio, das bedeutet, sich zu öffnen zu den anderen oder mit anderen Worten, die Liebe zu verwirklichen oder die Evangelisation zu realisieren, das bedeutet, zu den anderen zu gehen oder mit anderen Worten, das trinitarische Leben in eigenem Leben zu realisieren. Das trinitarische Leben bedeutet offen sein zu den anderen. Und so kann man das Ghetto oder die Grenzen der Ghetto sprengen und zu den anderen, also für die anderen, da sein und dann zum einen Zeichen werden.
Für eine Verbesserung der tschechisch-deutschen Beziehungen begann sich Miroslav gleich nach der Wende einzusetzen. Wie sieht er den jetzigen Stand der bilateralen Beziehungen?
Ich bin überzeugt und wir waren überzeugt, dass zum Lösen der Fragen, die zwischen uns, Probleme, die zwischen uns waren, ist es notwendig, die Vergebung und Versöhnung. Und das ist die Aufgabe und Sendung der Kirche und darüber sind wir uns bemüht und wir wollen auch in dieser Richtung fortsetzen.
Mit der musikalischen Kostprobe von dem Festgottesdienst, der anlässlich des 70. Geburtstags von Kardinal Wölk Anfang am Samstag im St. Veitsdom stattfand, ist die heutige Ausgabe der Begegnungen beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
Und damit geht auch diese Sendung zu Ende. Im Namen aller, die Sie für Sie, liebe Freunde, vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Česný nám otvírá, otvírá, odvrátí svůj druhou tvář.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.